Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Anja Reinhardt einen schönen guten Tag. Wir gehen heute gleich zweimal zurück in die Weimarer Republik. In Köln wird Fotografie ausgestellt, die während der ersten deutschen Demokratie entstanden ist. Und wir begeben uns auf Bertolt Brechts Filmspuren, die natürlich über die Zeit nach 1933 hinausgehen. Außerdem ein Thema in dieser Sendung: kollektives Sterben als Mitmachtheater in Bochum, ein neues Museum für eine bedeutende Sammlung in Athen und eine Ausstellung in Rüsselsheim über konkrete Poesie. Die Zeit zwischen den beiden Weltkriegen war in Deutschland von Elend, Arbeitslosigkeit und politischen Umbrüchen geprägt, aber eben auch von den goldenen Zwanzigern und einer großen kulturellen Vielfalt. Und neue Techniken haben neue Ausdrucksmöglichkeiten ermöglicht. Die Fotografie hat sich in der Weimarer Republik rasant entwickelt, sowohl die künstlerische als auch die dokumentarische. Im LVR-Landesmuseum in Bonn ist nun eine Ausstellung zu sehen, die das breite Spektrum der Fotografie in der Weimarer Republik zeigt. Sarah Malberg hat die Schau gesehen, in der die großen Namen wie August Sander genauso vertreten sind wie die heute Unbekannten.
Die goldenen Zwanziger sind nur ein Kapitel der Fotoausstellung über die Weimarer Republik. Die Ausstellung ist thematisch angeordnet und behandelt neben Tanz und Mode auch Themen wie Arbeiterfotografie, Technik und Sport. Insgesamt 14 Kapitel sind so zusammengekommen, um die vielfältige Geschichte der jungen Republik zu erzählen. Wichtige Aspekte sind die Folgen des Ersten Weltkriegs und die Sorge vor einem zweiten, veranschaulicht im Kapitel »Das Ringen um die Republik«. An der Wand hängen Fotos von Straßenkämpfen und Nazi-Aufmärschen. Das Kapitel zeigt, wie fragil die Zeit der Weimarer Republik war. Bemerkenswert ist die Fülle an Fotografien, mit der das Landesmuseum aufwartet, unter anderem ausgeliehen aus Dresden, Hamburg oder Berlin. 400 Bilder präsentiert die Ausstellung. Bei so vielen Fotos gab es selbst für die Kuratorin Adelheid Kommender die eine oder andere Neuentdeckung.
Zum Beispiel Willi Ruge, der zwar letztes Jahr auch mit einer größeren Ausstellung in Berlin schon zu sehen war, aber auch eben wiederentdeckt wurde. Und den haben wir jetzt auch gar nicht vom Namen her, sondern von seinen Bildmotiven mehr oder weniger zufällig ausgewählt.
Willi Ruge war schon im Ersten Weltkrieg Bildberichterstatter der deutschen Luftwaffe. In Bonn ist er unter anderem mit der Nahaufnahme eines Rennwagens vertreten. Aus diesem Wagen heraus hat Ruge offensichtlich während der Fahrt die Reifen abgelichtet. Die Aufnahme ist durch das hohe Tempo ganz verzerrt. Ein Paradebeispiel für das neue Sehen. Im Gegensatz zu dem etablierten Willi Ruge bedeutete die Fotografie für viele Menschen auch einen Neustart, wie Adelheid Kommender berichtet.
Da gab es ja eben Quereinsteiger aus verschiedensten Berufen aufgrund von der großen hohen Arbeitslosigkeit oder dass man eben andere Felder sich für die Betätigung suchen musste.
Ein prominentes Beispiel dafür ist der Fotojournalist Erich Salomon, der eigentlich Jura studiert hatte, als Fotograf jedoch leichter eine Anstellung fand. Das hing auch mit der erstarkenden Bildpresse zusammen. Die Fotografie war für den Gebrauch bestimmt, was man einigen Abzügen im Museum auch ansieht. Manche Bilder wurden nachträglich geschönt, mit Stiften nachgeschwärzt oder anderweitig zurechtretuschiert. Sie waren häufig für eines der damals erscheinenden 400 Magazine bestimmt. Auch viele Frauen arbeiteten als Fotojournalistinnen. So lösten sie sich von ihrer Rolle als bloßes Objekt und prägten Diskurse über das Bild aktiv mit. Von einer Gleichberechtigung spricht Adelheid Kommender trotzdem nicht.
Wir haben ja zwar dieses Bild der modernen Frau, aber wenn wir ganz ehrlich sind, betraf das die Frauen eher auch, die aus den bürgerlichen Verhältnissen kamen, die sich eben, ich sag jetzt mal, sportliche Aktivitäten, Freizeitaktivitäten, bestimmte Moden halt anders leisten konnten.
Dass Fotografie von den bildenden Künstlern noch als minderwertige Konkurrenz angesehen wurde und ein junges Medium war, machte es Frauen leichter, in diesem unterschätzten Bereich Fuß zu fassen. Die Fotoausstellung findet im Rahmen des Projektes 100 Jahre Bauhaus im Westen statt. Doch auch dort wurde die Fotografie als Form künstlerischen Ausdrucks erst sehr spät wahrgenommen.
Das Bauhaus ist ja 19 gegründet und eine reine Fotografieklasse als Einrichtung gab es erst ab 1929 im Bauhaus. Was aber nicht heißt, dass es vorher keine Fotografie gab, aber die wurde eher als abbildende Kunst genommen für die Objekte, die im Bauhaus geschaffen worden sind. Und um die halt einfach wirklich auch zu vermarkten und um die zu zeigen, zu veröffentlichen. Und dann gab es natürlich auch da das Medium der Fotografie als junges Medium. Damit wurde experimentiert, aber eher im kleinen und im privaten Bereich.
Das Bauhaus ist zwar Aufhänger der Ausstellung, tatsächlich aber auch nur in einem Kapitel von ihr Thema. Und das teilt es sich mit Fotografien des Dada und Surrealismus. Die Ausstellung lohnt sich, selbst für die, die vom Bauhausjubiläum eigentlich schon genug haben. Es geht vor allem um die Weimarer Republik selbst und die Möglichkeiten, die den Menschen in diesen 14 Jahren auf einmal offen standen. Der Zeit haftet aber gleichzeitig auch eine gewisse Tragik an. Die glücklichen Menschen auf den Bildern wissen nicht, dass ihre Freiheit schon bald wieder vorbei sein wird. Fotografie in der Weimarer Republik zieht hinein in eine bewegte Zeit und zeigt die vielen Möglichkeiten der Fotokunst. Ein Facettenreichtum, das in dieser Form einzigartig geblieben ist.
Sarah Mahlberg über die Ausstellung Fotografie in der Weimarer Republik zu sehen im LVR Landesmuseum in Bonn, nicht in Köln, bis zum 19. Januar. Wenn ihr die Meinung eines bedeutenden Mannes über mich hören wollt, kann ich sagen, dass ich eine ausgezeichnete Meinung von mir habe. So Bertolt Brecht über sich selbst. Und er hatte wohl recht, wahrscheinlich war kein anderer Dramatiker des 20. Jahrhunderts so prägend wie Brecht mit seinem epischen Theater. Aber der 1898 geborene Dramatiker war nicht nur an der Erneuerung des Theaters interessiert, er hat sich auch für das aufkommende Massenmedium Film interessiert. Als Drehbuchautor hat er unter anderem die Drei-Groschen-Oper oder Coole Wampe geschrieben. Er hat mit Regisseur Fritz Lang gearbeitet oder mit Schauspielern wie Ernst Busch, Karl Valentin oder Peter Lorre. Brecht hat seine Theaterarbeiten dokumentiert und auch private Filmaufnahmen zugelassen. Ein reiches Konvolut also aus Filmaufnahmen, die die Akademie der Künste in Berlin digitalisiert hat. In der Reihe Brecht in Echt sind viele davon bis morgen im Kino Babylon in Berlin zu sehen, teilweise zum ersten Mal überhaupt für ein öffentliches Publikum. Über Brechts Verhältnis zum Film habe ich vor der Sendung mit dem Wissenschaftler Erdmund Witzisler gesprochen, dem Leiter des Brecht-Archivs. Meine erste Frage an ihn: Wir kennen Brecht natürlich vor allem als Theaterschreiber, als den Erfinder des epischen Theaters. Was wollte er mit seinen Filmen?
Na, ich glaube, nichts anderes. Er wollte seine Idee von Kunst, seine Idee von Theater, Theater soll die Welt verändern, Theater soll Spaß machen, wollte er an viele bringen. Und da war ihm klar, dass im Kino mehr erreicht werden als im Theater.
Also hat er durchaus auch das Massenmedium Film auch als Massenmedium benutzt, sozusagen.
Absolut. Er hat ja da keine Trennung gemacht zwischen Hoch- und niedriger Kultur und war offenbar selbst ein begeisterter Kinogänger und wollte natürlich ins Kino. Er hat ja beim Theater doch in einer bestimmten schematischen Weise, die höchst kunstvoll ist, über Drehpunkte, zum Beispiel der Handlung nachgedacht. Er hat immer die totale Bühne aufgenommen. Bei Fotos ging es ihm nicht darum, Starporträts zu bekommen, sondern das Ganze als Tableau sichtbar zu machen, damit man begreifen kann, wie das gebaut ist. Im Kino ist eine Differenzierung möglich durch das Ranzoomen, was im Theater so nicht geht. Und ich glaube, über solche Differenzen, andere Ausdrucksformen hat er nachgedacht und die wollte er nutzbar machen.
Zu den Aufnahmen, die digitalisiert wurden, gehören ja auch private Filme. Was sehen wir denn da für einen Brecht? Hat er sich privat vielleicht auch inszeniert?
Das möchte ich gar nicht so schnell bejahen. Es gibt einen ganz berührenden Clip, der ist nur vielleicht anderthalb Minuten lang, da spricht Brecht mit Lotte Lenya und Kurt Weill, wahrscheinlich nach dem Erfolg der Drei-Groschen-Oper. Die Kamera geht auf Brechts Gesicht und er lacht und er spricht was. Ich möchte unbedingt, dass das mal jemand, der Lippen lesen kann, sich anguckt.
Aber das hat noch keiner gemacht.
Nein, das haben wir bisher versäumt, aber ich hoffe, dass sich jetzt jemand meldet und wir das bald mal machen können. Oft von Brecht gibt es dieses Klischee der Frauenverschlinger, der so ein bisschen gemüffelt hat und sowas alles. Das hat überhaupt nichts zu tun mit dem, was man da sieht. Und man begreift sofort die Faszination, die von diesen Menschen ausgegangen ist. Und das sind so ein paar dieser Privataufnahmen. Es gibt aber auch von Ruth Berlau Aufnahmen aus der USA-Zeit, wo Brecht einfach durch seinen
Ruth Berlau, muss man vielleicht noch mal dazu sagen, war auch eine Geliebte von Brecht.
Ruth Berlau war eine Geliebte und eine Mitarbeiterin. Und mit ihr zusammen hat er die Modellbücher entwickelt. Das ist eine Dokumentationsform in großen Fotoalben, wo die Aufführungen in einer dichten Folge fotografiert werden. Und das ist ganz nah bei dem, was wir jetzt auch an diesen filmischen Dokumentationen der Theateraufführungen haben. Es geht nicht um Filmkunst bei den Dokumentationen, sondern es geht um das Festhalten der Inszenierungsidee und das in zum Teil eben auch in Einzelbildern. Das ist nicht großes kulinarisches Kino, aber es ist unglaublich als Dokument und die Bilder entfalten auf so einer Kinoleinwand eine unglaubliche Faszination.
Jetzt gab es doch einiges an Filmmaterial, das auf verschiedenen Wegen in die Akademie der Künste gekommen ist. Ich würde gerne noch mal wissen, in welchem Zustand das Material war und wie lange das jetzt insgesamt gedauert hat, das alles zu digitalisieren.
Das hat 2 Jahre gedauert. Das war ein großes Projekt, gefördert von der Lotto-Stiftung und von der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien und ist in Zusammenarbeit mit der Kinemathek gemacht worden. Und das Material war in einem eigentlich besseren Zustand, als wir am Anfang befürchtet haben. Es ist jetzt alles auf Zelluloid, was man kaum noch macht, ist ein absoluter Luxus gewesen. Es ist nochmal sozusagen auf haltbares Filmmaterial kopiert worden und dabei auch digitalisiert, sodass wir das jetzt in einer wirklich so guten Form haben, dass man für die nächsten Generationen nichts mehr machen muss.
Nun sind in der Filmreihe, die morgen im Babylon in Berlin endet, auch Filme zu sehen, die man vorher eben noch nicht gesehen hat. Und der Sinn dieser Digitalisierung ist natürlich auf der einen Seite der Erhalt dieses Kulturerbes, aber es geht auch darum, das für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen, richtig?
Das ist ganz richtig. Also es gibt tatsächlich im Babylon neben diesen von Ihnen genannten Klassikern, Kuhle Wampe, Drei-Groschen-Oper, heute Abend haben wir Baal mit Volker Schlöndorff, der fällt ein bisschen raus, weil es nicht wie die meisten anderen Sachen zu Lebzeiten Brecht entstanden ist, aber Schlöndorff kommt und das ist ja dieser Film, wo Fassbinder den Baal spielt. Was wir haben, sind eben unter anderem diese Filmdokumentation von Aufführungen, die aus der Frühzeit des Berliner Ensembles stammen, wo man wirklich ein anderes Theater sieht als das, was die zumindest die Jüngeren noch erleben konnten. Die Alten erinnern sich an diese fantastischen, farbigen, lebendigen Inszenierungen, die Brecht selbst gemacht hat, Kreidekreis, Hofmeister. Die etwas jünger sind, die haben ja das Berliner Ensemble dann oft nur in so einer bisschen erstarrten Form mit so einer Schwarz-Weiß-Didaktik kennengelernt. Und man sieht auf diesen Aufnahmen, was für eine großartige Theaterkunst das war. Wie lebendig, wie witzig, wie klug.
Der Literaturwissenschaftler und Leiter des Brecht-Archivs, Erdmut Wietzisler, über Brecht und den Film. Vor fast genau 4 Jahren erschossen 3 Terroristen während eines Konzerts im Pariser Club Bataclan 90 Menschen. Die mediale Berichterstattung danach beschäftigte sich vor allem mit der Frage der Schuld und damit, wie und warum das passieren konnte. Die niederländische Künstlerin Lotte van den Berg nimmt solche Fälle des kollektiven Todes, wie sie es nennt, zum Anlass, um über etwas ganz anderes nachzudenken, nämlich über die Frage, was dieses kollektive Sterben über menschliche Beziehungen aussagen könnte. Lotte van den Berg geht auch nicht nur vom Tod des Menschen aus, sondern beschäftigt sich außerdem mit dem Sterben von Ökosystemen. 2 partizipative Performances unter dem Titel Dying Together hat sie dazu entwickelt. Teil 2 wurde gestern am Bochumer Schauspielhaus uraufgeführt. Isabel Bach berichtet.
Die Zuschauer werden in einen leeren Raum geführt, werden aufgefordert, sich darin zu verteilen, an einer Stelle stehen zu bleiben oder auf dem Boden Platz zu nehmen. Eine Bühne, Requisiten und Kostüme gibt es nicht. 9 Performer mischen sich unter das Publikum. Sie sind nicht voneinander zu unterscheiden. Die partizipativen Performances Dying Together wollen Situationen kollektiver Tode zum Thema machen. Regisseurin Lotte van den Berg hat dazu eine Praxis entwickelt, an der sie das Publikum teilhaben lässt. Die Bochumer Uraufführung Dying Together Earth beschäftigt sich mit folgenden realen Ereignissen: dem Ausbruch der Rinderwahnepidemie in Großbritannien, der Abholzung des Amazonas-Regenwaldes und dem Zerfall des Körpers eines Mannes, der im japanischen Aokigahara-Wald Suizid begangen hat. Ausgehend von der psychoanalytischen Praxis der Familienaufstellung animieren die Performer einzelne Zuschauer dazu, bestimmte Konstellationen im Raum zu bilden, indem sie Wesen oder Gegenstände aus einer der 3 Situationen repräsentieren. So zum Beispiel die Körperteile des Selbstmörders.
Do you want to represent a pupil in the left eye of the man? A black hole that gets wider in the dark and narrower in the light.
Möchten Sie die Pupille im linken Auge des Mannes sein? Ein schwarzes Loch, das sich im Dunklen ausdehnt und im Hellen zusammenzieht? Wird eine Zuschauerin gefragt. Sie willigt ein und wird zu einer scheinbar zufällig gewählten Stelle im Raum geführt, ihrer Ausgangsposition als Pupille. Von hier aus soll sie ihre Umgebung wahrnehmen und auf Impulse reagieren. Andere Zuschauer agieren als Zelle im Auge des Mannes, als Milbe, die auf einer Wimper lebt, als Herzmuskel oder als Facebook-Account. In bester Erzählmanier fordert ein Performer die Repräsentanten dazu auf, sich die Situation zu verschiedenen Zeitpunkten vorzustellen. Wie fühlt ihr euch vor dem Tod des Mannes? Wie eine halbe Stunde nach dem Tod? Wie 7 Tage und 40 Jahre später? Wer ein Körperteil oder einen Gegenstand repräsentiert, bewegt sich nun nach Belieben umher, reagiert auf die Erzählung oder auch nicht, legt sich mal auf den Boden, springt mal in die Höhe. Wer nichts repräsentiert, bleibt auf dem Boden sitzen und verliert schnell den Überblick. Auch die Performer nehmen unterschiedliche Rollen ein, überlassen die Zuschauer aber gänzlich sich selbst, geben kaum Impulse. Dementsprechend wenig passiert. Nach circa einer halben Stunde ist die Repräsentation beendet. Es folgt eine kurze Trinkpause und die nächste Situation wird angekündigt. Seit den 1970er Jahren wird in unmittelbarer Umgebung der brasilianischen Stadt Rio Branco Urwald abgeholzt.
And in the recent years, more and more soy plantations are constructed in the area south from the city. A big part of the rainforest is planned to be logged. On a map, a big square is carved orange. We ask a few of you to represent beings and things present in the rainforest in this area.
In dieser Sequenz stellen die Zuschauer Bäume, Faultiere und Spinnen dar, aber auch Glyphosat und genmanipulierte Sojapflanzen. In einer Gruppe von knapp 70 Zuschauern und 10 Performern werden so viele verschiedene Rollen verteilt, dass niemand mehr weiß, wer was oder wen repräsentiert. Einzelne Beteiligte reagieren zwar aufeinander, allerdings vollkommen willkürlich. Die Momente kollektiven Todes sind nicht mehr als eine bloße Rahmenhandlung und werden in keinster Weise erfahrbar gemacht. Diejenigen, die keine Rolle eingenommen haben, sitzen unbeteiligt am Rand. 2 lange Stunden Performance fühlen sich an wie ein Kunsttherapie-Seminar, das niemals enden wird. Erkenntnisse zum kollektiven Sterben und neue Perspektiven auf die Art, wie wir gemeinsam leben, tun sich definitiv nicht auf.
Isabel Bach über die Performance Dying Together von Lotte Vandenberg am Bochumer Schauspielhaus. Das Ehepaar Basil und Elise Goulandris liebte und sammelte Kunst. Der griechische Schiffsreeder und seine Frau haben im Laufe ihres Lebens eine bedeutende Sammlung mit Werken von Picasso, Klee, Kandinsky, Rodin, Cézanne oder Van Gogh aufgebaut, die sie gerne auch öffentlich zeigen wollten, am liebsten in der Hauptstadt Athen. Die Planung für dieses Museum hat sich dann über 26 Jahre hingezogen, auch weil sich die Suche nach dem geeigneten Standort und Gebäude in die Länge zog. Seit dieser Woche ist das Museum für die Basil und Elise Goulandris Stiftung aber nun endlich fertig. Das Paar selbst erlebt die Präsentation seiner Sammlung nicht mehr. Basil Goulandris starb 1994, seine Frau 6 Jahre nach ihm. Alkyone Karamanolis berichtet von der Eröffnung.
Die Kunst war ihr Leben, erinnert sich Florette Karadondis an Basil und Elise Goulandris. Karadondis ist nicht nur Vorsitzende im Aufsichtsrat der Goulandris Kulturstiftung, sondern auch Nichte des Reeder-Ehepaars, das zwischen seinen Wohnungen im schweizerischen Gstaad und der Pariser Avenue vorspendelte und in seiner Freizeit Kunst von Weltrang kaufte. Jede Saison begann so Karadondis mit der Hängung ihrer Schätze.
Jede χρονιά ξεκινούσε με αυτό. Πού θα πάνε τα έργα?
Sie haben die Bilder jedes Jahr umgehängt und dabei tagelang herumexperimentiert. Sie liebten es, die Werke aus immer wieder neuen Blickwinkeln zu betrachten. Sie waren Teil ihres Alltags. Wir haben zum Beispiel am Esstisch gesessen und plötzlich hat Basil ein Detail auf einem Bild bemerkt und gesagt, diese Figur ist mir noch nie aufgefallen oder schau her, wie diese Farbe wirkt, wenn sich das Licht verändert. Die Kunst war niemals nur Dekor für sie. Mit dem Kauf eines El Greco hat alles angefangen. 1956 war das. Die Idee, eine Kunstsammlung zu schaffen, entstand allerdings erst 2 Jahre später, als das Ehepaar 2 Gemälde von Cézanne erwarb. Ab 1991 verfestigte sich dann mit zunehmendem Alter der Gedanke, ein Museum in Athen zu errichten, das die Sammlung beherbergen sollte. Es folgte eine ganze Reihe weiterer Vorschläge, doch die Nachlassstiftung, das Ehepaar war mittlerweile verstorben, wollte einen Standort in unmittelbarer Nachbarschaft der großen Museen. In einer so dicht bebauten Stadt wie Athen ein Ding der Unmöglichkeit. Am Ende nahm man Abstand vom Gedanken, auf staatlichem Grund zu bauen. 2009 erwarb die Gulandry-Stiftung stattdessen ein neoklassizistisches Gebäude in mäßig attraktiver Lage, dafür nicht allzu weit von der Athener Museumsmeile entfernt. Fleurette Karadondis: Wir wollten auf jeden Fall im Stadtzentrum bauen, in der Nähe der übrigen Museen. Die Gegend hier ist ideal, nicht ganz im Trubel der Innenstadt, aber doch zentral. Und das Gebäude war ein Glücksfund, denn die meisten Gebäude in Athen sind für unsere Zwecke einfach zu klein. Was Grundstück und Bau gekostet haben, erfährt man nicht, doch die Ausgaben dürften das Budget strapaziert haben. Die Denkmalschützer hatten besondere Ansprüche, dann stieß man bei den Bauarbeiten auch noch auf Grundwasser. Denn weil oberirdisch nicht genug Platz ist, hat das Museum auch 5 Kellerstockwerke. Der Platzmangel ist im Museum trotz seiner insgesamt 7000 Quadratmeter deutlich spürbar. Die Ausstellungsräume sind klein, die Stockwerke niedrig. Und hier hängt sie nun also, die Sammlung, die die Kunstwelt nur vom Hörensagen kannte. Große Namen der Kunstgeschichte: Rodin, Cézanne, Gauguin, Van Gogh, Monet, Picasso, Balthus, Kandinsky, Léger, Max Ernst, Jackson Pollock, Robert Rauschenberg, Francis Bacon, Anselm Kiefer. Mit wenigen Ausnahmen ein Werk von jedem bzw. von allem ein bisschen. Maximal 2 Dutzend Werke stechen heraus, der Rest ist Staffage. Dabei ist nicht klar, in welchem Umfang die ausgestellten Werke die ursprüngliche Sammlung repräsentieren. Aus den geleakten Panama Papers geht hervor, dass einige Gemälde, darunter ein Stillleben von Van Gogh und mindestens 2 Chagalls, inzwischen verkauft wurden. Ob dabei alles mit rechten Dingen zugegangen ist, wird Presseberichten zufolge vor der Strafkammer für Finanzkriminalität in Lausanne verhandelt. Das Gericht verweigert jede Information zum Thema. Für den Fortbestand des Museums ist die Frage nicht unwichtig, denn es geht darum, wer rechtmäßiger Besitzer der Sammlung ist. Weil er finanziell klamm war, soll Basil Gulandris Mitte der 80er Jahre ein Konvolut von 86 Werken an seinen Bruder verkauft haben. 10 Jahre später starb der Reeder, ohne ein Testament zu hinterlassen. Seine Frau hinterließ bei ihrem Tod nur einen zweideutigen letzten Willen. Seither versucht eine Nichte, ihren Teil des Erbes einzufordern. Fast 30 Jahre, nachdem die Idee zum Museum entstand, hat die Sammlung Gulandris ein Heim gefunden, doch das letzte Wort über ihren Verbleib ist noch nicht gesprochen. Sollte die Nichte vor Gericht Recht bekommen, dürften einige Werke wieder abgehängt werden und die Sammlung ohne Museum würde möglicherweise zum Museum ohne Sammlung.
Alkione Karamanolis über das neue Museum für die Basil- und Elise Gulandris Stiftung in Athen. Es mag sein, dass der Lyriker und Schriftsteller Eugen Gomringer nie bekannter war als im Jahr 2017. Und das lag an empörten Studierenden der Alice-Salomon-Schule in Berlin. Sie empfanden sein Gedicht Avenidas, das in großen Lettern an der Südfassade der Hochschule stand, als frauenfeindlich. 2018 wurde das Gomringer-Gedicht dann übermalt. Die ganze Sache löste hitzige Diskussionen um Kunstfreiheit und moralische Zensur aus. Die Verse des Dichters wurden unweit der Alice-Salomon-Schule auf einer anderen Hausfassade wieder aufgemalt. In den Rüsselsheimer Opel-Villen wird der 1925 geborene Gomringer nun im Schaffensumfeld der konkreten Poesie gewürdigt, als deren Begründer er gilt. Und ja, auch sein mittlerweile berühmtestes Gedicht wird hier thematisiert. Jan Tussing über die Schau Konkrete Poesie, Poesia Concreta.
Es ist ein Gedicht mit 6 Wörtern über Alleen, Blumen, Frauen und einen Bewunderer. Als Eugen Gomringer das Gedicht Avenidas 1953 schrieb, hätte er sich nicht träumen lassen, dass 65 Jahre später seine patriarchalische Denkweise kritisiert werden würde.
Avenidas, Avenidas y flores, flores, flores y mujeres, Avenidas.
Klingt so ein Voyeur? Diese 20 aneinandergereihten Worte beschreiben eine Szene auf den Ramblas in Barcelona, die Gomringer in den 50er Jahren festhielt. Als Gedicht mit einer festen Struktur. Denn für Eugen Gomringer ist dabei wichtig, wie die Worte zueinander stehen.
Mein Gedicht Avenidas und Flores, das ist vor allem eine Struktur. Und da drin biete ich einige Begriffe an, bitteschön. So habe ich es gesehen, das Ganze gibt eine gute Stimmung für mich.
Gute Stimmung? Bestimmt nicht. fanden Studentinnen der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin und ließen es entfernen. Das Gedicht mache die Frau zum Objekt und sei sexistisch, so ihre Kritik. Jetzt prangt es prominent in den Rüsselsheimer Opelvillen als Teil der Ausstellung über konkrete Poesie. Denn Eugen Gomringer und sein brasilianischer Dichterkollege Auguste Campusch begründeten in den 50er Jahren die konkrete Poesie, sagt Beate Kempfert, die Leiterin der Opelvillen. Eine Gedichtform, in der Worte zu Bildern werden, Buchstaben rangiert wie Gemälde.
Also es ist tatsächlich seine erste Konstellation. Also er hat ein Manifest geschrieben, das heißt vom Vers, das was wir vielleicht mit Gedicht verbinden, zur Konstellation. Konstellation ist dann wie so eine Art Sternenbild auch, ja, was man sich so vorstellen kann, ist ja noch ein poetischer Begriff, also irgendwie ein Gebilde. Und so setzt er die Wörter auch zusammen.
Konkrete Poesie gehe auf die künstlerische Avantgarde der 1930er Jahre zurück, wo Wörter von Gedichten zu geometrischen Figuren aufgemalt werden. In den Rüsselsheimer Opelvillen prangen sie nun zu Dutzenden an den Wänden. Groß, fast zum Anfassen. Und sie entfalten eine stille Kraft, wie zum Beispiel das Gedicht über Schweigen.
Schweigen besteht nur aus Schweigen. Und Schweigen kann man ja auch gar nicht aussprechen eigentlich. Aber er findet dafür eine Form, nämlich Schweigen so oft nebeneinander und übereinander zu schreiben, dass es ein Leerfeld in der Mitte gibt. Also sieht man plötzlich eine Leerstelle und weiß sofort, ja klar, das ist Schweigen.
Konkrete Poesie ist Kunst, die in Form gegossen wird. Und wer sich so wie Beate Kempfert darauf einlässt, kann die Kritik der Studierenden nicht nachvollziehen. So wie Gomringer.
Man muss wissen, er ist jetzt Mitte 90 und er hat eigentlich das wiederholt, was er schon in den 50er Jahren gesagt hat. Es ist für ihn eine Konstellation und er versteht die Angriffe nicht.
Eugen Gomringer und der konkreten Poesie wird in den Rüsselsheimer Opelvillen ein Denkmal gesetzt. Vor dem Hintergrund seiner Gedichte verblasst die Kritik der Studierenden. Und es eröffnet sich nur die universelle Frage, wo sind die Grenzen der Freiheit der Kunst?
Die Ausstellung Konkrete Poesie ist in den Rüsselsheimer Opelvillen zu sehen. Jan Tussing stellte sie vor. Und die Kulturmeldungen mit Michael Köhler beginnen mit einer Würdigung.
Die US-Schauspielerin und Sängerin Diahann Carroll wurde vielen Zuschauern durch ihre Rolle in der TV-Serie Der Denver Clan bekannt. Sie zählte zu den ersten afroamerikanischen Schauspielern, die von Hollywood für tragende Rollen in großen Produktionen besetzt wurden. Sie ist im Alter von 84 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung in Los Angeles gestorben. Im Denver Clan verkörperte sie in über 70 Episoden die Nachtclub-Besitzerin Dominique Devereaux. Auch in den letzten Jahren war Carol in Gastrollen immer wieder zu sehen, unter anderem in 5 Folgen der Krankenhausserie Grey's Anatomy. Carol galt als farbige Pionierin im Showgeschäft. Zum nationalen immateriellen Kulturerbe, da zählt ja schon vieles, so der Georgi-Ritt in Traunstein, das Malchauer Volksfest oder das Eisenacher Sommergewinn, um nur wenige volkstümliche, lebendige kulturelle Traditionen zu nennen. Der Brieftaubenverband unternimmt nun einen neuen Anlauf, auch das Brieftaubenwesen als nationales Kulturerbe anerkennen zu lassen. Eine entsprechende Bewerbung werde bis Ende des Monats abgegeben, sagte Richard Groß, Präsident des Verbandes Deutscher Brieftaubenzüchter. Und es ist nicht der erste Anlauf. Die erste Bewerbung war Ende 2018 von der Kultusministerkonferenz abgelehnt worden. Sie habe sich nicht mit den gesellschaftlichen Kontroversen um Tierhaltung und Nutzung auseinandergesetzt, hatte die UNESCO-Auswahlkommission ihre Ablehnung unter anderem begründet. Unerwähnt soll hier auch nicht bleiben, dass ein Denkmal des Komikers Heinz Erhardt in Göttingen spurlos verschwunden ist. Bislang habe es keine Hinweise auf die Figur gegeben, sagte eine Polizeisprecherin heute. Unbekannte hatten das Plexiglasdenkmal mit Gewalt von seinem Sockel am Heinz-Erhardt-Platz entfernt. Das 2 Meter hohe, etwa 20 Kilo schwere Denkmal war 2003 zu Ehren des beliebten Schauspielers aufgestellt worden. Es stellt Erhardt in seiner Rolle als Verkehrspolizist Dobermann dar. Erhardt drehte zwischen 1956 und 60 in Göttingen 8 Filme. Vor 40 Jahren starb der Schauspieler, Komiker und Dichter. Und ihm gilt das letzte Wort.
Auf der saftig grünen Wiese weidet ausgerechnet diese eine Kuh. Ach, ihr Herz ist voller Sehnen und im Auge schimmern Tränen ab und zu. Was ihr schmeckte, wie der Kauze mit der Schnauze, dann verdaut sie und macht Mu. Träumend und das Maul bewegend schaut sie dämlich in die Gegend, grad wie du.
Mit Heinz Erhardt enden die Kulturmeldungen hier mit Michael Köhler.
In der Unionsfraktion gibt es Streit um die Flüchtlingspolitik. Mehr dazu erfahren Sie in den Informationen am Abend mit meinem Kollegen Sören Brinkmann. Hier verabschiedet sich Anja Reinhardt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.